crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature.
Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch.
Wie geht es Georg Laub? Das ist nicht nur der Titel, sondern auch die bestimmende Frage im Roman von Sylvia Bovenschen, den wir heute lesen. Hallo Sina.
Hallo Jodok, du wirkst aufgelockert.
Ja, das kommt hin. Ich meine, wir sind ja wieder im Normalzustand irgendwie, ja? Darf man nicht sagen. Oder doch?
Das ist jetzt das Problem, ja. Oder? Man weiß es nicht so wirklich, aber ich weiß, was du meinst. Also es fällt schwer, jetzt nicht irgendwie sich über die zurückkehrende Normalität zu freuen, oder?
Unbedingt, unbedingt. Und irgendwie scheint es ja zu klappen. Und der Sommer kommt und alles besser und gut. Was soll man da sagen?
Es ist schön.
Obwohl wirklich irgendwie das Interessante dieser Außensicht dann auch ist, wenn, sag mir, eine Grenzgängerin in die Schweiz kommt und sagt, hey, das sieht ja ganz anders aus als in Deutschland. Mhm. Weil halt da noch viele Dinge sehr viel strikter gehandhabt werden. Mhm. Zum Beispiel Maskenpflicht im Supermarkt oder auch so die Menschenansammlungen vor gewissen Bars oder Restaurants, die in der Schweiz doch schon sehr viel mehr das Gefühl von Normalität vermitteln. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch super tiefe Fallzahlen. Man fragt sich fast ein bisschen, was für eine Verschwörung da.
Genau, wie jetzt das gegangen ist. Dass das jetzt, genau. Oder ob da was an den Zahlen gemacht wird. Ja, aber ich weiß
nicht. Ja, Zahlen sind ja immer virtuell und relativ irgendwie. Aber naja, halten wir uns an den Fakten fest.
Genau, ich würde auch meinen. Und also so froh ich bin, dass das jetzt tatsächlich irgendwie ein vorübergehendes Ende zu nehmen scheint, denn der Ausnahmezustand, habe ich tatsächlich beim Stöbern in meinem Bücherregal eigentlich einen Text wieder entdeckt, der sehr gut zum Lockdown und zur Quarantäne passen würde.
Oho, ja.
Das ist nämlich...
Also so nachgeschoben.
Ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu spät, aber vielleicht ist es jetzt auch gerade...
Nee, vielleicht ist es eine gute Verarbeitung. Mhm. Also, was für ein Text?
Es geht um das Buch Wie geht es Georg Laub von Sylvia Bovenschen.
Nennt man das? Wie hast du das in die Hände gekriegt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich dann auch lange gefragt. Und dann bin ich wieder darauf gekommen. Ich hatte nämlich, ich glaube, im allerersten Semester an der Uni ein sehr wild zusammengewürfeltes Lesegrüppchen geführt vom damaligen Dozenten meines Proseminars. Und dort haben wir allerlei, viel vor allem auch zeitgenössische Lyrik, aber eben auch einmal eine Runde mit zeitgenössischer Prosa gemacht und dieses Buch da auch gelesen und besprochen. Das heißt, ich habe das wahrscheinlich in dem Jahr gelesen, in dem es erschienen ist. Also das habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, von 2010 oder 11 oder so. Also es war damals ganz neu. Und ja, ich kann mich noch gut erinnern, dass einige Mitglieder dieses Lesegrüppchens ganz begeistert waren und andere überhaupt nicht. Und ansonsten aber, ehrlich gesagt, habe ich so fast gar nichts von dem Buch noch in Erinnerung gehabt. Ich mag jetzt nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie an dem Buch liegt, aber und ich war ganz erstaunt, dass ich jetzt, als ich es wieder hervorgenommen habe, gesehen habe, wie gut das eigentlich gerade passt.
Worum geht's denn?
Das ist...
Kann man das so in drei Sätzen auf den Buchrücken schreiben?
Ich glaube, man könnte das sogar. Also für einmal ist es gar nicht so schwierig zu benennen, worum es geht. Nur ist das wahrscheinlich nicht das Interessante. Es geht um einen nicht mehr erfolgreichen Schriftsteller. Also ein Schriftsteller Georg Laub, das ist der Protagonist des Buches, der einmal sich ganz erfolgreich irgendwie im Literaturbetrieb bewegt hat und dann aber zusehends an, Bedeutungsverlust leidet und sich zuletzt oder beziehungsweise zuerst, denn da beginnt das Buch, eigentlich gänzlich zurückzieht. Also beschließt, sich eigentlich völlig aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen in ein abgefucktes Reihenhäuschen in Berlin, das er irgendwie geerbt hat noch von einer Tante. Also das ist eine kleine Ironie. er wohnt eigentlich in Frankfurt oder wohnte da in einer Luxuswohnung und beschließt dann, sich dadurch gänzlich aus dem Betrieb zurückzuziehen, dass er nach Berlin zieht, aber na gut. Eigentlich ist es quasi die Geschichte eines unternommenen Verschwindens. Also im ersten Kapitel geht es dann programmatisch um die Verkargung des Lebens, die sich Laub auferlegt. Und er versucht eigentlich wirklich quasi vollkommen zurückgezogen zu leben. Das gelingt ihm nur leider nicht ganz. Also,
weil Berlin oder wie?
Nein, weil es Menschen aus seinem früheren Leben gibt, die ihn wirklich heimsuchen. Also geradezu heimsuchen. Aha. Obwohl er eigentlich meinte, niemanden die Adresse gegeben zu haben und so weiter. Und es ist dann eigentlich die Geschichte auch etwas dieses der vergeblichen Versuche, sich den wenigen Menschen auch noch zu entziehen, die ihn da immer wieder besuchen und die auch irgendwie wollen, dass er wieder aktiv wird als Schriftsteller. Aber all das ist natürlich irgendwie so als Thema noch nicht das, was den Reiz auch des Romans ausmacht, sondern es ist eher die Erzählweise, also die Perspektivik eigentlich, die Bovenschen anwendet, um dieses Dasein dieses Schriftstellers zu schildern. Wie geht es Georg Laub? Ist nämlich eigentlich ein Zitat der Dialoge, die immer wieder zwischen die einzelnen, im engeren Sinne romanhaft erzählenden Kapitel geschoben sind. Da gibt es immer wieder anonyme Dialoge von Zuschauern, vielleicht Leserinnen und Lesern, die eben fragen, wie geht es Georg Laub? Die eigentlich Gespräche führen, als ob sie von außen durch das Fenster gucken würden und ihn beobachten würden, die kommentieren, was er tut und sich immer fragen, er sieht betrübt aus, er sieht so aus, wahrscheinlich liegt es daran und so. Also heißt,
auf die Tagsbühne gucken und Leserspiele.
Genau. Das heißt, wir haben so eine Guckkastenperspektivik irgendwie und diese Form der, was ja auch schon ein bisschen eine ironische Berechnung auch ist, das wird noch zusätzlich verkompliziert dadurch, dass es Manuskripteinschübe gibt von Manuskripten, die Georg Laub selber schreibt und in denen er
eigentlich... Das habe ich eins davon entdeckt.
Genau, in dem Ausschnitt, den ich dir geschickt habe, ist ein Anfang davon und in denen er berichtet von seltsamen, dass er wird eigentlich auf eine Art seltsame Schnitzeljagd gelockt von Briefen, die ihm zugespielt werden in dem Briefkasten und dort wird er aufgefordert, eben auf eine solche Manuskriptsuche zu gehen in der Stadt Berlin, was dann immer Anlass gibt zu einigermaßen süffigen, kulturkritischen, kulturpessimistischen Tiraden auf Architektursünden in Berlin und so weiter. Und das Spannende daran ist natürlich einfach, dass es nochmals eine andere Perspektive in den Text bringt, diese Tagebuchperspektive gewissermaßen, und dass man auch die längste Zeit nicht ganz sicher ist, was daran alles ernst zu nehmen ist. Denn das werden zum Teil ziemlich grotesk, skurrile Begegnungen, bei denen sich dann immer einmal wieder der Verdacht aufdrängt, dass wir es hier tatsächlich vielleicht eher mit einem Hirngespinst dieses vielleicht etwas zu vereinsamten Autos zu tun haben. Okay. Und ich würde sagen, das macht vielleicht fast der größte Reiz des Buches aus.
Also ich habe jetzt den Eindruck, das könnte schon fast ein Artikel sein, den man in der Zeit publizieren würde und nicht unbedingt auf den Buchdeckel schreiben. Und da du mir ja jetzt auch einen ziemlich langen Abschnitt geschickt hast, den ich mit großer Freude schon einmal gelesen habe und jetzt gleich ein zweites Mal hören werde, möchte ich dich bitten, doch mal loszulegen. Aber zuvor verrat mir noch eins, in welcher Zeit spielt das? Denn zumindest das Cover des Buches, so handgemalte Schrift, erinnert mich schon sehr an so Schönschreibhefte aus den 50er Jahren.
Ja, tatsächlich, ich kann das dir nicht mit Sicherheit beantworten, auch weil ich die Geschichte nicht mehr zu präsent habe. Ich meine aber eigentlich, dass es schon in der einigermaßen nahen Gegenwart des Erscheinungsjahres auch spielt. Denn woran ich mich erinnere, ist die Tatsache, dass in einem der ersten Kapitel erzählt wird, dass Laub quasi im weiteren Rahmen der Finanzkrise 2008, habe ich damals geschlossen, viel Geld verloren hat.
Aha, ja.
Also es spielt zwar schon im 21. Jahrhundert und wahrscheinlich auch so in den 10er Jahren bereits vielleicht.
Hm? Und damit
genau. Los. Und damit oder? Gehen wir jetzt in die Kneipe, einer der letzten Orte, wo sich Laub ab und zu noch aufhält und wo er da einmal in mehr oder weniger freiwillig Zeuge eines Gesprächs zwischen anderen Kneipenbesuchern wird. Also es geht. Wie auf Ansage erschienen die beiden, das sind Bernd und Henry, Freunde, im Rahmen der großen Eingangstür. Aber Georg hatte vorläufig keine Chance, sie nach ihrer Begegnung mit Mehringer und Margie auszufragen, weil sie hitzig in eine Diskussion verwickelt waren, die sie auch nicht unterbrachen. Ein kurzes Nicken musste genügen, als sie sich näherten und schließlich an den Tisch setzten. Ich glaube, es wäre etwas gewonnen, wenn die Leute erstmal rafften, dass sie in jedem Fall untergeht, verstehst du? Wenn das in ihren Schädeln ankäme, so würde es ihre Fantasie in Gang setzen und sie könnten wenigstens mal denken, was ihnen bislang undenkbar erscheint, sagte Henry. Nein, erwiderte Bernd, ganz im Gegenteil, das würde sie nur noch hemmungsloser machen, weil wer oder was geht unter, unterbrach Boris. Die Welt, die Erde, unser Planet, sagte Henry enthusiastisch. Können wir vorher noch unser Bier austrinken? Fragte Georg. Sehr witzig, sagte Bernd. Henry überhörte Georgs Kala und fuhr eifrig fort. Das Schicksal der Erde ist, wie auch du vermutlich weißt, von dem der Sonne abhängig. Und auch das könnte dir bekannt sein, sie wird ihre Strahlung kontinuierlich steigern. Eine Erhitzung, die der Menschheit allenfalls noch einen Spielraum von 500 Millionen Jahren einräumt. Das genügt mir völlig, sagte Georg. Die Diskussion interessierte ihn überhaupt nicht. Er hatte ganz andere Probleme und er wollte sie etwas fragen. Er musste unbedingt wissen, was Mehringer und Margie mit ihm vorhatten. Sie planten etwas. Keine Frage, erst Mehringers Rumpfstüffelei und jetzt Margies Auftritte. Noch ein Bier, rief er blind in den Raum, obwohl der Wirt neben ihm am Tisch saß. Aber Henry ließ sich auch weiterhin nicht beirren. Und schon in etwa 3 Milliarden Jahren wird die Sonne ihre Strahlung so gesteigert und unseren armen Planeten so erhitzt haben, dass alles Wasser verdampft und alles Leben erloschen sein wird. Er hatte so schnell und erregt gesprochen, dass er kurz Luft schöpfen musste, bevor er den nächsten Satz anschieben konnte. In circa 5 Milliarden Jahren wird die Sonne in einer kolossalen Ausdehnung zu einem roten Riesen mutieren. Das hast du aber sehr poetisch ausgedrückt, sagte Georg, sichtlich angeödet. Nein, diese Formulierung hat sich Henry nicht ausgedacht, sagte Bernd eisig. Ihm gefiel die Herablassung nicht, mit der Georg auf Henrys eifrige Ausführungen reagierte. Zumal Henry sehr viel Zeit und Sorgfalt für die Wissensaneignung aufbrachte und sogar, wer hätte das gedacht, über eine ganz brauchbare kleine Bibliothek verfügte, in der sich ernstzunehmende naturwissenschaftliche Schriften befanden. Henry war rechtschaffen an der Sache interessiert und es ging ihm nicht darum, mit irgendwelchen Reader's Digest-Weisheiten zu punkten. Georg hatte das an seiner gebundenen Rede ablesen können, die sich deutlich von Henrys übrigen Sprachfiguren abhob. Aber Henry, der sich schon früh ein dickes Fell zugelegt haben musste, redete ganz unbefangen weiter. Die Wissenschaftler sprechen tatsächlich von einem roten Riesen. Und du kannst dich gleich nochmal wundern, sie haben nämlich noch eine weitere Märchenbezeichnung vorrätig, zum Beispiel für das letale Stadium der Sonne. Auch sie findet ein trauriges Ende. In einem weiterhin horriblen Verlauf wird sie in einem planetarischen Nebel zu einem weißen Zwerg geschrumpft sein. Georg glotzte ihn nur trüber an. Bernd, der sich zunehmend über Georgs Muffigkeit zu wundern schien, unternahm einen artigen Versuch, ihn in das Gespräch zu ziehen. Die Sprachbilder, die die hochgezüchteten Kosmologen entwerfen, um Unvorstellbares zur Anschauung zu bringen, müssten dich als Autor eigentlich interessieren. Aber Georg war nicht interessiert, ganz und gar nicht. Er saß weiterhin apathisch vor seinem frischen Bier, das ihm Boris Werner gebracht hatte, und glotzte ins Leere. Henry legte wieder los. Jedenfalls, und davon waren wir in unserer Diskussion ausgegangen, in 7 Milliarden Jahren ist die Erde ein Teil der Sonne. Und worüber habt ihr euch so erhitzt? Fragte Boris. Georg kicherte leise, unterdrückte das Geräusch aber sogleich wieder und überführte es in ein Hüsteln, als er merkte, dass Boris Werner gar keinen Witz hatte machen wollen. Bernd übernahm die von Boris geforderte Erklärung. Die meisten Menschen der Neuzeit denken, insofern sie ja überhaupt insofern sie überhaupt je in diese Richtung denken, dass unserem Planeten ein ewiges Dasein beschieden ist. Nebenbei gesagt, das unterscheidet sie von den Menschen des Mittelalters, die täglich mit dem Weltende rechneten. Davon kann keine Rede mehr sein. Du kannst ja mal eine kleine Privatumfrage machen. Das sagte er speziell zu Boris. Und du wirst erstaunt sein, wie erstaunt sie sind, wenn du ihnen diese wissenschaftliche Erkenntnis vom unvermeidbaren Ende der Welt unterbreitest. Das, dachte Georg Hämisch, muss doch nicht verwundern, es trifft ja wohl auf den großen Teil der neueren naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu. Und worum genau geht es bei eurem Streit? Fragte Boris. Wir sind uns uneinig darüber, wie sich dieses Wissen von der grundsätzlichen Endlichkeit unseres Planeten auswirkt, sagte Bernd. Das müsst ihr noch ein wenig erläutern, sagte Boris. Ich zum Beispiel denke, sagte Bernd, dass es die Menschen zusätzlich enthemmt. Nach dem Motto, wenn die Welt sowieso zugrunde geht, ist es ja unerheblich, was wir jetzt mit ihr anstellen. Hauptsache der große Knall kommt erst nach unserem Ableben. Zumal es ja auch eine Glaubensfrage zu sein scheint, ob menschliches Fehlverhalten da überhaupt eine nennenswerte Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, widersprach Henry. Er hatte rote Ohren und die Erregung ließ ihn jetzt doch ein wenig haspeln. Die Menschen wissen nichts vom finalen Bums. Ich meine, sie haben das Grundsätzliche aus der Erde, also ihr Ende eben, ihren Untergang, ihr Verschwinden, ihr Erlöschen gar nicht im Bewusstsein. Sie glauben, dass der Planet, wie Bernd einmal gesagt hat, mit gerunzelter Stirn konzentrierte er sich sichtlich, um seinen bewunderten Freund möglichst wortgenau zu zitieren, kosmisch geheiligt und göttlich beschützt sei. Das heißt, sie halten seine Auslöschung für schlichtweg undenkbar. Im Gegensatz zu Bernd, glaube ich, wenn sie erstmal wüssten, dass dieser Untergang sogar mit Sicherheit einmal stattfinden wird, dann bekommen sie auch dessen Möglichkeit, versteht ihr, die Möglichkeit der unumkehrbaren Zerstörung in den Blick und kriegen Schiss und nehmen sich in Acht und Henry brach ab. Es schien, als traue er plötzlich den eigenen optimistischen Annahmen nicht mehr über den Weg. Er wandte sich mit ungewohnter Aggressivität, so dick war sein Fell wohl doch nicht, an Georg. Hast du eine Meinung dazu oder willst du lieber noch ein Witzchen machen? Vielleicht hoffte er auch auf argumentative Unterstützung durch einen belesenen Schriftsteller.
Denke ich, oder?
Ja, unterbrich mich, sehr gerne.
Irgendwann mal unterbrechen, damit du deine Zunge dann auch mal
damit ich auch nicht ins Haspeln komme, ja.
Genau, ja, also ist ja ein ziemliches Ding. schönes Stück, gefällt mir sehr gut. Und die Frage der Apokalyptik geht ja letztlich um die. Und was die mit den Leuten macht, die finde ich, ja, die passt in die Zeit.
Das stimmt. Und das war nicht einmal das, was ich zunächst dachte. Das war dann irgendwie, hat mich gerade besonders angesprungen, als ich geblättert habe. Denn es sind ja tatsächlich irgendwie, es ist unglaublich aktuell, oder? Die Debatte, die geführt wird.
Wobei es jetzt lustig ist, dass es an diesem abstrakten, weit weg liegenden Thema, das irgendwie eigentlich auch jeder kennt, oder würde ich jetzt unterstellen, das ist der Punkt, in dem ich den Roman auch nicht ganz für realistisch halte oder vielleicht auch für selbstironisch. Also dieses, thermodynamische Ausraufen, dass halt entweder immer die Sonne kommt und dann irgendwann alles in einzelne Partikelschauer zerfällt, haben wir gehört, ist jetzt auch nicht mehr so weltbewegend.
Genau.
Denke ich zumindest. Aber vielleicht liegt es auch dann einfach daran, dass ich mich damit jetzt als Jugendlicher vielleicht sehr faszinieren konnte an diesen Fragen. Ein bisschen so kurzatmig wie Henry. und komisch, dass die unmittelbareren Dinge, die ja auch schon zu der Zeit, wo diese Erzählung deiner Meinung nach etwas spielen könnte, sagen wir, auch vor 10 Jahren wusste man schon vom Klimawandel, überhaupt nicht in den Blick kommen. Aber ich glaube, das ist ja auch wirklich irgendwie ein Muster, dass man sich lieber mit den fernen Untergängen beschäftigt, als mit den unmittelbaren. Und dass man sich an denen auch ergötzen kann, weil sie ja nie erreichen werden.
Genau. Also ich glaube tatsächlich, das ist ja, ich nehme an, das war schon zur Zeit, wo das Gespräch geschrieben wurde, war das jetzt eine bewusst abstraktere Bedrohung gewissermaßen. Und dennoch ist es gerade jetzt heute, wo wir eben mit so viel konkreteren Bedrohungen konfrontiert sind, auch nicht neuerdings, aber sie treten jetzt erst richtig ins Bewusstsein, ist es dennoch bemerkenswert, dass es tatsächlich dieselben Debatten sind, die wir führen, oder? Also eben über die Abstraktheit, über die weite Entfernung der tatsächlichen Katastrophe, oder? Und wie sich dies dann auf das Verhalten der Menschen auswirkt oder auswirken kann. Das sind ja tatsächlich die Fragen, die uns im Moment auch umtreiben. Und zwar eben sowohl, was den Klimawandel angeht, als auch jetzt oder ganz konkret natürlich mit der Pandemiesituation. Oder das ist eine andere Form der Abstraktheit. Das hat ja nichts mit zeitlicher Entfernung zu tun, sondern viel mit wirklicher Unsichtbarkeit oder der Bedrohung.
Ja, so. Genau. Ja, nee, was ich spannend finde, ist die These eingangs, der ich eigentlich auch widersprechen möchte, dass sich heute niemand mehr mit dem Ende und dem Untergang beschäftigt. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es jetzt aber wirklich auch einfach 10 Jahre später gesprochen. Ich glaube, es gibt eine absolute Faszination und ein Nicht-Aufhören-Können, sich permanent mit Untergangsszenarien zu beschäftigen. Mhm. Und quasi sich das in den kühnsten Farben auszumalen, ob das jetzt irgendwelche Dystopien sind, die Hollywood produziert, postapokalyptische Zombie-Movies und so weiter, Walking Dead und ich weiß nicht, oder ob das halt wirklich auch ganz konkrete Verschwörungstheorien sind, die sich, oder Preppertum, die sich halt irgendwie auf diese, ja, und darauf vorbereiten, glauben, irgendwie so eine Sicherheit zu gewinnen und gleichzeitig, glaube ich, schon auch den Kitzel verspüren und vielleicht auch die Hoffnung, das spüre ich hier auch irgendwie ein bisschen durch, auf Veränderung. Mhm. Weil wenn ja der Untergang kommt und der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass man noch lebt, dann ist ja wenigstens die Welt eine andere und vielleicht eine bessere und vielleicht eine reinere, weil da kommen ja vielleicht die ganzen religiösen Überlegungen von Reinheit rein, dass halt quasi die Unwürdigen sterben werden und die anderen weiter existieren und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das sind alles irgendwie so tiefe anthropologische Projektionen, die halt in solchen Situationen jetzt gerade auch super hervorbrechen.
Ja, wobei da sich ja tatsächlich zwei wahrscheinlich gleich prominente, aber doch radikal verschiedene Formen des Untergangsbewusstseins oder der Apokalyptik ja auch unterscheiden, oder? Also was du jetzt eben, wenn du die Prepper erwähnst, oder es gibt ja vor allem dann auch im rechtspopulistischen Milieu gibt es eine Untergangslust, oder? Also sehr, sehr problematisches Denken, das gewissermaßen sich tatsächlich diese große Weltenbrand ähnliche eben Reinigung, hast du vorhin gesagt, auch herbeisehnt, oder um dann eine andere Weltordnung vielleicht errichten zu können. Und demgegenüber gibt es natürlich die Umweltbewegung, also oder das, was in der Umweltbewegung vielleicht am prominentesten jetzt vertreten ist, oder die ja eigentlich versucht, diese Apokalypse doch zu verhindern, oder? Und quasi die sie zwar manchmal auch in allzu bunten Farben vielleicht beschwört, oder? Aber die letztlich auf eine Verhaltensänderung im Jetzt, oder, hinwirken möchte, um diesen Untergang zu verhindern, oder? Mhm. Also.
Und wir sind ja jetzt nach einem dritten Punkt, jetzt hier in der Schweiz oder in Deutschland, wo die Katastrophe übrigens hereingebrochen ist und wir im Rückwasser schwimmen und irgendwie das Gefühl haben, ist hier gar nichts passiert.
Genau.
Und dieses Phänomen finde ich wirklich spannend, weil ich weiß, dass ich in einem unserer ersten Gespräche erwähnt habe, dass das ja irgendwie das Gefühl gewesen sein könnte, dass die letzten 70 Jahre angeherrscht hat. Ist hier nichts passiert. Weil immer alle Katastrophen irgendwie knapp daneben, aber nicht ganz durchgeschlagen. Ich frage mich jetzt, 7 Wochen später oder 9 oder was auch immer, ist das nicht immer das Gefühl, das man hat, weil man ja selber davon nicht betroffen ist oder quasi nicht direkt betroffen ist und es irgendwie überstanden hat. Und wenn man tot wäre, dann würde man das einfach nicht mehr sagen. Aber
Ja, das war ja auch das Thema unserer Diskussion über, über Christian Kracht, oder? Der dieses, dieses Kriegs, diese Schweiz im ewigen Krieg entwirft, oder? Und wo wir auch bemerken mussten, wie unvorstellbar das für uns ist, oder? Weil man immer verschont bleibt in diesem Land. Und ein bisschen, muss ich dir schon beipflichten, hat man jetzt schon wieder dieses Gefühl, es sei wieder so gewesen.
Genau, ja. Also, wieder zurück in die Kneipe oder zum Sci-Fi? Oder hast du noch einen Gedanken?
Ich glaube, ich will lieber noch ein bisschen weiterlesen.
Gerne, ja.
Es passiert noch ein bisschen was. Also, Georg hatte den Unmut seiner Freunde dumpf registriert und versuchte, sich zu konzentrieren, um einer halbwegs seriösen Antwort auf die Spur zu kommen. Da gab es irgendwie eine Alternative und er müsste sich begründet für die eine oder die andere Meinung entscheiden, aber er kam nicht weit damit. Sein Denken war schwammig. Die Freunde und der Wirt betrachteten ihn nachdenklich, sie ließen ihm Zeit. Aber bevor er noch ansetzte zu einer Rede ohne Ziel, antwortete zu aller Erstaunen Alida Arnold auf Henrys Frage. Sie war aus der Küche gekommen und hatte vermutlich schon geraume Zeit ihrem Gespräch zugehört. »Das abstrakte Wissen bringt es nicht«, sagte sie. »Wir können uns das nicht vorstellen, dass da nichts mehr sein sollte. Gar nichts.« Allenfalls ein bisschen Sternenstaub, aus dem ursprünglich alles kam. Vielleicht können wir uns nicht einmal unser eigenes Ende wirklich vorstellen, geschweige das der Menschheit oder gar das unseres Planeten. Solche Unzugänglichkeit macht Angst. Wir sind generell überfordert. Und hier springe ich ein bisschen. Sie redete weiter. Das Problem besteht, so glaube ich, darin, dass niemand Menschen liebt, die es noch gar nicht gibt. Unsere vorgreifende Sorge umfasst allenfalls noch die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Die Enkel derer, die unsere Sippe nicht angehören, sind uns scheißegal. Bei dem Wort scheißegal war Georg etwas aufgeschreckt. Nicht so sehr wegen der Ausdrucksweise, obwohl sie, wie schon das Parfüm, nicht so recht zu Frau Arnold passend zu schien, sondern weil ihm das Thema scheißegal war. Mit diesem Stammtisch-Apokalypsen konnte sie ihm gestohlen bleiben. Sie gingen ihm, wenn er auch mal ordinär sein wollte, und das wollte er, am Arsch vorbei. Er war nicht bereit, sich um den Erhalt der menschlichen Gattung zu sorgen, solange er kaum wusste, wie er sein eigenes Überleben sichern sollte. Er zwang sich zuzuhören. Es gelang ihm immer nur für eine kurze Dauer. Dem Thema sind sie, wie sie sich hier am Tisch wieder mal im guten Gut gefielen, doch gar nicht gewachsen. Es ist viel zu großräumig für sie, dachte er hochmütig. Er spürte die kleine Erregung, die in ihren Stimmen lag. Möglicherweise hatte auch der Alkohol, dem sie alle zusprachen, einen kleinen Anteil. Merkwürdig. Die Vibrationen, die von ihrer Erregung ausgingen, teilten sich ihm scharf mit, nicht aber der Inhalt dessen, was sie sagten. Den Gesprächsfetzen, die vereinzelt an sein Ohr drangen, entnahm er undeutlich, dass jetzt nicht mehr das Ende der Welt beschworen wurde. Das Gespräch hatte sich irgendwie gedreht, geradezu umgestülpt. Man war offensichtlich inzwischen bei der Frage nach dem allerersten Anfang von allem angekommen. Vielleicht hatten sie versehentlich recht. Vielleicht war da gar kein Unterschied zwischen Anfang und Ende. Vielleicht war das die Illusion. Er war jedoch weit entfernt davon, diese flüchtige Idee gedanklich weiterverfolgen zu können. »Habt ihr es nicht etwas kleiner?«, dachte er stattdessen verdrossen, sagte es aber nicht. Er trank sein Bier, es war schon das vierte. Ihm war sehr heiß. War das hier schon das Fegefeuer? Worte wie Urknall und unendliche Dichte drangen an sein Ohr. Als er sich eine Zigarette ansteckte, bemerkte er, dass seine Hände zitterten. Und auch die kosmologischen Konstellationen in unserem Sonnensystem, die einmal diesen Planeten haben entstehen lassen, waren demzufolge absolut zufällig. Wer hatte das gerade gesagt? Ach ja, Baumi. Baumi? Wo kam der denn plötzlich her? Und was hatte der zu diesem Thema zu sagen? Studierte der Zeitschriftenhändler kosmologische Theorie? Oder bekam er diese Informationen von der Lottofee? War hier irgendjemand am Tisch, der er war oder nur der zu sein er vorgab? Gab es sie alle mehrfach? Oder gar nicht? Oder allein in seiner Vorstellung? So, wie sich ihm jetzt im Rückblick Frau Remota in zwei getrennte Figuren aufteilte. Die Mieterin, die ihn nicht erkannte, und die lächelnde Stella, die ihm ihre Hilfe anbot. Stella. Er sah sie vor sich, wie sie sich zu ihm gebeugt und gefragt hatte, ob sie ihm helfen könne. Könnte man das sagen, dass sie ihn das liebevoll gefragt hatte? War hier das Wort liebevoll berechtigt? Er rief sich zur Ordnung. Das hatte er sich bereits heute Morgen vorgenommen. Er wollte sich vor den Übertreibungen hüten. Aber schon irrte sein Geist wieder ab, wechselte den Raum. Er sah ihren leuchtenden Blick. Stella, der Stern, der nie erlischt. Quatsch. Kitsch. Er musste sich endlich zusammennehmen. Er schwitzte stark. Er bemerkte, dass dieser oder jener fragend zu ihm schaute. Dieser oder jener? Er erzwang die Miene eines teilnehmenden Zuhörers und beauftragte sich, immer in die Richtung des jeweils Redenden zu schauen. Ich glaube, es gibt da eine Konkurrenz zwischen Quantenphysik und allgemeiner Relativitätstheorie, sagte Bernd gerade. Die Gesichter verschwammen. Und schon bei den nächsten Sätzen verlor Georg wieder geistig den Anschluss. Die sind doch alle verrückt, dachte er. Gab es nicht irgend so ein Theaterstück mit lauten, irren Physikern? Georg wurde zum zweiten Mal an diesem Tag von einem Schwindel ergriffen. In dessen Windungen wirbelten die Wörter Loop und String mit. Er klammerte sich an die Tischkante. Stella, murmelte er. Haben Sie etwas gesagt? Fragte Baumi. Wie bitte? Hatte Henrik zur gleichen Zeit und leicht zeitversetzt, sagte Alida Arnold. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sahen gestern schon so elend aus. Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser, sagte Marlene Werner und stand auf. Als sie das Glas vor ihnen auf den Tisch stellte, sah er sie an und bemerkte erstmalig, dass sie eine attraktive Frau war. Sie lächelte. Er trank. Der Schwindel wich. Es geht schon wieder, sagte Georg.
Da haben wir ja den Weltuntergang.
Genau.
Zumindest im Kleinen.
Genau.
Schön, ja, schön. Und das, was ich zunächst angedeutet hat und ich noch nicht aussprechen wollte. Mhm. Ja, das mit den Worten. Wir sind mal wieder in einem Text, der bemerkt, dass Fachidiotensprache oder ja, einfach so allgemeine Fachsprache der Physik in dem Fall, vermutlich eher sogar der popularen Physik, eine Sprachmagie hat oder einen Sprachklang oder quasi diese Worte, diese Materialität irgendwie entscheidend ist und poetisch sein kann. Und ich glaube, jetzt hier wird halt auch wirklich eine Theorie formuliert, warum das so sein könnte, nämlich weil man es nicht versteht.
Mhm. Ja, und es geht ja sogar noch darüber hinaus, oder? Also diese Sprache ist nicht nur quasi poetisch jetzt in einem landläufigen Sinne von, das sind halt manchmal kühne Metaphern, oder? Also Weißer Zwerg oder und so. Sondern die scheinen ja jetzt auch so im Verlauf der Szene, oder? Scheinen diese Worte fast magisch wirksam zu werden, oder? Was Georg da tatsächlich erlebt, ist ja dann dieses, die Hitze, die er plötzlich empfindet, da scheint sich ja tatsächlich diese Apokalypse zu ereignen, oder? Und die Sonne scheint anzuschwellen, es scheint unglaublich heiß zu werden, oder? Und das, glaube ich, ist tatsächlich auf einer gewissen Ebene immer vorhanden. Also diese Selbstreflexivität auch dann des Textes, oder? Dass man nie genau weiß, ist man jetzt hier schon wieder gewissermaßen auf die Ebene der Metapoetik oder so gekippt.
Auf jeden Fall, ja. Wobei, also ich, die Szene, wo er quasi in diese, man könnte sagen, innere Seifenblase hineinkippt, und quasi vollständig sich in sich kehrt und die Laute nur noch so als Dröhnen und Wummern scheinbar an ihn heranschlagen, aber nicht mehr in seinen Geist eindringen. Das ist schon eine Erfahrung, die ich zumindest persönlich auch immer mal wieder mache. Und zwar nicht unbedingt dann, wenn ich betrunken bin, vielleicht auch, wobei dann bin ich irgendwie eher im Moment, sondern halt wirklich so in ganz zufälligen Situationen. Also ich hatte das als Kind mal auf einer Wanderung. Plötzlich waren alle Stimmen weg und ich war völlig erstaunt und irgendwie fand ich es ein bisschen beängstigend und gleichzeitig auch irgendwie super cool und super spannend. Und ich mag halt auch solche inneren Erforschungen quasi, was da an komischen Dingen passiert. Und dass man dann quasi sich so von der Welt auch abkapseln kann und um jetzt vielleicht wieder zurückzukommen auf das, was der Text sagt, zum eigenen Universum zu werden.
Genau.
Und ich glaube, das ist ja gerade die Übertragung, dass hier der Georg zur abgeschlossenen Welt, zum eigenen Universum wird und dementsprechend auch dann tatsächlich diese Metapher als Person vollziehen kann.
Genau. das ist natürlich auch die feine Ironie, wie ich jetzt meinen würde, oder diese Tatsache, das spielt ja da hinein, dass in weit entfernt, also vielleicht ein Lichter entfernt, ist da aber natürlich immer noch so die alte Genie-Topic, oder? Also das ist der berühmte Schriftsteller, er wird ja auch so behandelt.
Der die ganze Welt
gefasst. Und der eben in sich gewissermaßen diese ganze Schaffenskraft oder ein ganzes Universum oder sich selbst auch ein Universum ist, oder? Und das, und das wird dann natürlich aber auch sehr sarkastisch, oder? Ausgespielt, wenn Georg sich dann einfach sagt, das ist mir alles scheißegal, ich muss zuerst einmal mein eigenes Überleben retten, oder bevor ich, weil er tatsächlich ja einfach ein erfolgloser Schriftsteller ist, oder? Und das andere ist natürlich, dass du vollkommen recht hast, dass ich das eine ist, dass man das natürlich metapoetisch lesen kann oder als eine poetologische Szene gewissermaßen lesen kann, aber dass es aber gleichzeitig auch sehr realistisch ist, oder? Also jeder hat das schon einmal erlebt, oder? Wenn man mich dachte vor allem jetzt vorhin auch an Zustände großer Müdigkeit, oder wenn man nicht mehr die Konzentration aufbringen kann, irgendwie gerade einem lebendigen Gespräch zu folgen und tatsächlich irgendwie sich dann der überfordernden Gegenwart so entfremdet, oder dann hat man tatsächlich diese Erfahrung, dass man denkt, worüber wird da überhaupt gesprochen und was soll das überhaupt? Und das Schöne ist natürlich, wie das dann jetzt hier im literarischen Text gewissermaßen dann aber, wie dieser verrückte Zustand gewissermaßen auch wirklich poetische, fast schon surreale Effekte erzeugt. Es gibt tatsächlich diese Figur der Mieterin, also es ist die einzige Person, die irgendwie noch in diesem Haus wohnt, wo er auch wohnt, die heißt wirklich Stella Remota. Und natürlich hat man in dem Moment das Gefühl, die wurde ja nur benannt, damit dann in diesem Gespräch oder dieser Effekt bestehen. Aber also es wird dann wiederholt mit diesem Namen gespielt. Und trotzdem, also mir gefallen diese quasi auch sehr unaufgeregten Effekte des eben jetzt des Surrealen oder vielleicht des ironisch-poetischen. Das hat eigentlich in gewisser Weise beinahe, macht das die Rhythmik auch des ganzen Textes aus, der, man könnte vielleicht sagen, ein bisschen auch droht zu zerfallen in so einzelne Szenen. Sie sind sehr kurz, die Kapitel, und sie sind sehr verschieden, weil sie eben fast jedes Mal wieder aus einer doch deutlich anderen Perspektive erzählen. Aber viele haben so eine interne Dramatik, also so eine, was wir jetzt hier auch beobachtet haben, dass sich das so steigert zu etwas dann oft beinahe katastrophischen. Also,
Wobei, wenn wir jetzt bei der so Literaturkritik angelangt sind bezüglich dieses Textes, ich finde es schon ein bisschen schulmeisterlich gemacht in gewissen Fällen. Also es geht alles so gut auf und ach ja, da gibt es ja noch ein Theaterstück mit ein paar Physikern. Also es gibt da so eine gewisse Tendenz in mir, die irgendwie einfach sagt, naja, schön. Was willst du mir jetzt erzählen? Also, wo sich das auch irgendwie in so einer gewissen, zumindest dieser Ausschnitt, in einer gewissen Beliebigkeit auflöst. Und da frage ich mich jetzt wirklich, ist das nicht dann der letztlich wirklich entscheidende und großartige Kniff, dass man nämlich dann genau als Leser auch wieder in dieser, wie soll ich sagen, geht mich nichts an, ist ja irgendwie alles beliebig, Haltung reinfällt, die ja die vielleicht, wenn es um solche Theorien geht, schon die zentrale ist. Also es geht den Menschen halt wirklich am Arsch vorbei, was in der Zukunft kommt, solange es sie nicht persönlich betrifft. Und das ist ja quasi das, was Georg hier verkörpert. Und wenn man jetzt quasi dem Text gegenüber ein ähnliches Verhalten entwickeln würde als Leser, würde man ihn ja dann doch auch wieder spiegeln in sich. Also vielleicht ist das auch ein gewollter Effekt, ich frage mich. Also
das ist ja jetzt eine sehr schöne Gegenwendung, die du jetzt vollzogen hast, oder? In jetzt deinem Urteil, oder? Also und das leuchtet mir sehr ein. Ich glaube, die Gefahr ist nicht allzu groß, dass man diese Scheißegal-Haltung dem Text gegenüber wirklich entwickelt, weil genau dafür sind ja diese der Roman heißt ja auch, wie geht es Georg Laub? Und das ist einigermaßen gut gemacht, wieder immer wieder diese dialogischen Intermezzi eingeschaltet werden, die eben diese Frage so stellen, die natürlich irgendwie auch so ein bisschen eine Parodie oder eine Reflexion auch dann der neuesten medialen Verhältnisse sind. Also am Ende spielt dann irgendwie auch Facebook noch eine Rolle. Mhm. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich natürlich würde ich dir absolut beipflichten, die Beobachter, die Frage nach der Beobachterperspektive und diese große Gefahr, die ja hier auch im Dialog irgendwie verhandelt wird, oder? Auch gerade aber dann auch der wissenschaftlichen Betrachtung, sich auf einen quasi einen Standpunkt des Außerhalb zu stellen, oder? Und sich selbst irgendwie nicht betroffen zu fühlen, oder? Der ja natürlich Voraussetzung ist für die durchaus bewahrenswerte Objektivität und so weiter, oder? Aber daran kranken natürlich eben jetzt konkret die ganzen Debatten dann natürlich auch über quasi wirklich tiefgreifende Maßnahmen oder Verhaltensveränderungen, oder dass man irgendwie tatsächlich große Mühe hat, sich selbst mit einzubeziehen in die.
Bist du schon jetzt wieder bei Corona oder?
Ja, bei allem. Mhm. Geht es einem okay. Nicht ganz grundsätzlich so? Also ich merke einfach auch gerade, dass das ein sehr viel größeres Problem ist, glaube ich. Also wir haben jetzt gerade vorher haben wir darüber gesprochen, wie wir in der Schweiz vielleicht noch besonders von diesem Problem betroffen sind, oder? Ich glaube aber tatsächlich hat es ja auch viel mit der Situation zu tun, die wir jetzt wieder intensiv erleben, dem eigentlich vor dem Bildschirm eingesperrt sein, oder? Und durch dieses kleine, aber quasi universelle Fenster in eine so seltsam irreale Welt hinauszublicken. Und eben dann die ganze Zeit die eigene Klause gewissermaßen in ein Verhältnis setzen zu müssen mit dem katastrophischen Außen und das irgendwie nicht ganz so leist. Ich kann das ja selbst auch nicht wirklich. Also.
Ach komm, Sina, geh raus. Also,
aber da ist. Was dich abhält, aber wenn ich draußen nach draußen gehe, dann ist da keine Katastrophe, oder?
Ja, eben. Aber also ich fand es noch spannend, weil ich jetzt in der Krise vielleicht auch gerade das absolute Gegenteil im gewissen Sinn entdeckt habe. Das erste Mal, dass Wissenschaft so konkret und direkt Auswirkungen hat. Und das wird ja den Wissenschaftlern dann auch sehr oft zu Unrecht, also Naturwissenschaftler jetzt ausgelegt, dass sie quasi damit gewisse Dinge bezwecken wollten, die Leute einsperren und so weiter. Also ich meine, diese mediale Hetzkampagne gegen Christian Drosten ist ja nur der neueste Schandfleck in dieser ja mittlerweile großen Verschwörungstheorie. Und da geht es ja gerade darum, dass jetzt plötzlich wissenschaftlicher Diskurs, der vielleicht auch doch nicht gerade so, wo die Leute das Gefühl haben, das seien objektive Wahrheiten, und dann geht es aber eigentlich dann doch auch immer um ein komplexes Verfahren, wo man auch mal sich wieder die Position ändern muss, weil es ein Aushandlungsprozess ist, ein Entdecken, also quasi nicht schon ein Wissen, aber dann halt wirklich auch dieser Schritt quasi daraus, politische Devisen, politische Handlungsanweisungen quasi zu formulieren, der ein ganz anderer ist, und dass man quasi das irgendwie nachvollziehen kann und das auch irgendwie verständlich und objektiv begründet. Und also ja, ich muss jetzt schon sagen, ich bin von den Medien mit wenigen Ausnahmen schon auch ein bisschen enttäuscht, weil das oft nicht sehr gut gelingt. Da wird dann gesagt, ja, es ist jetzt so. Anstatt dass man quasi den Leuten wirklich die Chance gibt, einen Einblick zu haben in diese komplizierten Aushandlungsprozesse, die auf ganz vielen verschiedenen Stufen passieren.
Weil natürlich man einfach unterstellt, oder dass das für den Großteil der Leserschaft irgendwie eben denen am Arsch vorbeigeht, wenn man vulgär sein will, beziehungsweise dass das dann vielleicht auch überfordert.
Genau, ich glaube, das ist
und das ist natürlich auch die Aufgabe der Medien, oder dass da irgendwie, ich meine, diese jetzt blöd gesagt gerade in der Naturwissenschaft, diese Papers, die sind ja mittlerweile alle online. Die kann man sich ja tatsächlich selber, man kann die sich überall herunterladen oder man kann die lesen, wenn man will, aber wer versteht das schon? Oder wenn man nicht vom Fach ist. So,
wobei also, auf der anderen Seite, also ich glaube, dieser Corona-Podcast von Drosten funktioniert auch gerade darum, weil er sich nicht zurückhält. Weil er zwar schon sich bemüht, irgendwie verständlich zu sein, aber weil er auch einfach Sätze formuliert, die, also weil er einfach den Einblick auch gibt in die Komplexität des Ganzen. Und weil die Leute sich da auch ernst genommen fühlen, weil er quasi nicht einfach nur sagt, das und das müsst ihr tun, sondern weil ganz offensichtlich da Möglichkeiten ausgebreitet werden, Überlegungen abgewogen und weil das dann doch auch eine in diesem Bedürfnis nach Halt und Information auch das Wissen quasi dessen, dass nicht alles sicher ist, dann vielleicht stärker als das die Medien glauben, auch hilfreich ist. Also ich habe das sehr faszinierend auch gefunden, jetzt auch dieses Medium, das wir ja auch in einer gewissen Weise jetzt bespielen, Podcast, die Möglichkeit halt auch bietet, eine gewisse Tiefe herzustellen und eine gewisse Differenziertheit, die andere Medien, und da denke ich nicht nur an Boulevardzeitungen, sondern auch an Tagesschau-Formate zum Beispiel, einfach nicht bieten können. Und ich finde es eigentlich immer sehr erbärmlich und ich frage mich manchmal auch, ob die Medienkritik nicht daraus kommt, dass nämlich die Medien den Leuten nichts zutrauen. Und dass die Leute und gerade auch die Verschwörungstheoretiker dann denken, hey, also besser als die Zeit mir das erklären will, dass es ist, habe ich es dann doch noch verstanden. Und in gewissen Fällen muss man sogar bei einer Zeitung wie der Zeit sagen, ja, könnte sein. Also.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich würde dir als ich würde dir vollkommen beipflichten, auch was mein eigenes Leseverhalten angeht und meinen Medienkonsum, aber ich würde mir nicht anmaßen, das zu generalisieren für viele. Ich glaube, das Bedürfnis nach Vereinfachung und das auch berechtigte Bedürfnis nach Leitlinien und so weiter oder ist einfach da. Und natürlich, das ist was ein Mantra, das ich schon seit Jahren immer wieder sage, was den meisten Menschen einfach abgeht, ist halt genau das, was du jetzt auch beschreibst. Oder man kann das irgendwie mit den Erziehungswissenschaftlern Ambiguitätstoleranz nennen. Oder es ist einfach das Leben mit Unsicherheit oder mit Unentschiedenheit, mit der Tatsache, dass wir nicht sicher sagen können, es ist so oder es ist so, oder? Und das ist ja, was du beklagst, oder? Dass viele Medien sich dessen aber schuldig machen, oder? Und das, obwohl sie die eigentlich kein Recht dazu haben, oder? Suggerieren, oder? Es ist keine einfache Debatte. Aber ausgegangen sind wir ja von der schwierigen Frage. Ich meine, das eine ist, dass man diese Informationen entsprechend bekommt. Die andere Frage ist dann aber, ob man sie wirklich, wirklich, quasi persönlich auf sich bezieht, oder?
Also studierlat, wie Lenin sagt. Was soll ich tun?
Genau. Ja. Also ich finde das auch interessant, wie die Viren sich verhalten und so. Und dennoch sehe ich für mich immer noch, es gibt immer noch so einen Riss zwischen dieser dann eben doch wieder abstrakten wissenschaftlichen Debatte und dem konkreten Leben, oder? In seinen irgendwie unübersichtlichen Vollzügen oder und so weiter, oder? Also das ist, ja.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall auch einfach unglaublich spannend, diese letztlich ja aufklärerischen Prozesse jetzt einmal so wirklich hautnah erleben zu können,
oder? Das auf jeden Fall, ja. Das macht Spaß. Genau, cool, wunderbar.
Also wir wissen jetzt eigentlich nicht, wie es Georg Laub geht, aber
es geht weiter im Roman.
Genau, es geht noch, das ist so ziemlich in der Hälfte. Und ein bisschen finde ich, das kann man sich so Bücher über das versuchte Verschwinden und das Alleine sein jetzt vielleicht auch etwas leichteren Herzens wieder vornehmen, ja.
Ganz offensichtlich, weil es ja vermutlich nicht ganz funktioniert.
Genau.
Zumindest habe ich diesen Eindruck gewonnen. Aber danke für den Text, das hat Freude gemacht.
Und gerne.
Ja, bis bald.
Bis bald, tschüss. Ja. Mach's gut.
Das war Nachlese mit Sina Delano und Jodok Trösch.